Садитесь, пожалуйста. Ich grüße ganz herzlich alle, die heute gekommen sind. Wir wollen heute weiter uns vertiefen in das Wort Gottes. Wir studieren schon lange den ersten Johannesbrief, oder wir haben schon letztes Jahr angefangen. Das letzte Mal war ich bei euch im November, letzten Sonntag. Im Dezember war ich nicht hier und jetzt ist Januar. Ja, möchte ich alle nochmal frohes neues Jahr wünschen. Gottes Segen für dieses Jahr, jeden. Dass ihr im Glauben wächst, dass ihr Jesus besser kennenlernt und dass ihr wirklich euch freut in Jesus. Das wünsche ich uns allen. Wir haben das letzte Mal betrachtet den Abschnitt aus dem Kapitel 2, die Verse 7 bis 11. In diesen Versen haben wir gesprochen, dass Johannes die Gläubigen zu Liebe aufruft, weil wir uns Gläubige lieben sollen, weil Gott uns geliebt hat. Das Thema wird auch noch später ganz genau ausführen über die Liebe zu Christen. Und jetzt werden wir anschauen die Verse 12 bis 14. Ihr habt das Thema schon hier, kommt gleich. Das Thema ist befähigt zu einem gottgefälligen Leben. Oder man kann auch schreiben, dass Gott uns führen möchte zu einem heiligen Leben. Zu einem Leben, das Gott wohlgefällig ist. Und Gott hat uns alles gegeben, uns Gläubigen. Alles gegeben, dass wir diese Fähigkeit haben, jetzt uns zu entwickeln und geistlich zu reifen. Und deswegen spricht jetzt Johannes hier im Verse 12, lass uns diese Verse aufschlagen, die Verse 12 bis 14. Wir wollen uns anschauen, dass Johannes hier von geistlicher Reife spricht, von geistlichem Wachstum. Es ist so, dass in der Gemeinde gibt es unterschiedliche Geistesstufen. Ihr habt gerade gesehen, schönes Bild. Ja? Es kam ein Kind nach vorne, ja, ein Kind. Dann kam ein erwachsener Mann, das war der Robert, ja, ein bisschen erwachsener, ein Junischer, also ein bisschen schon nicht mehr Kind, sondern ein. Und dann kam eine ältere Frau. Ja, eine ältere Frau. Kind, ein Jugendlicher, ein junger Mann, und dann kam eine ältere Frau. Unterschiedliche geistliche, unterschiedliche, sagen wir, biologische Reifenstufen. Und hier spricht Johannes von geistlichen Stufen. Ja. Es gibt in der Gemeinde Menschen, die zum Glauben gekommen sind, vor kurz. Ich weiß nicht, wer bei euch hier in der Gemeinde vor kurz zum Glauben gekommen ist. Ja, vergleicht Johannes ihn als ein Kind. Da gibt es Leute, die schon ein bisschen länger im Glauben sind. Ja, da sind schon die Jugendlichen, junge Männer. Und da gibt es schon die Christen, die so lange schon im Glauben sind. Und die spricht Johannes als Väter an. Also er spricht nicht buchstäblich zu Kindern oder zu Jugendlichen oder zu älteren Leuten. Er spricht die geistliche Stufen von Gläubigen und beschreibt ihre Charakteristik. Lass uns mal aufschlagen und diese Verse lesen. 1. Johannesbrief, Kapitel 2, die Verse 12 bis 14. Ich schreibe euch Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Ich schreibe euch Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr junge Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich habe euch geschrieben, Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch Väter geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch, ihr junge Männer, geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Der Apostel Johannes schreibt hier an Kinder, Jugendliche und Väter. Wie ich schon sagte, ganz gewiss meint er nicht buchstäblich so einen biologischen Wachstum. Er meint vielmehr verschiedene Gläubige in verschiedenen geistlichen Stufen. Aber zuerst beginnt er mit dem Wort liebe Kinder. Liebe Kinder. Das ist ein typischer Ausdruck, das Johannes gebraucht. Und er bedeutet in griechischer Sprache, kannst du weitermachen? Ja. Bedeutet in griechischer Sprache Technia. Das ist das griechische Wort, was bedeutet wiedergeborene Kinder. Neugeborene Kinder. Und er meint das alle Gläubige, also zuerst spricht er alle Gläubige an, alle Gläubigen, und spricht eine Ermutigung. Schaut mal diesen Text, er sagt, ich schreibe euch Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Das heißt, Johannes möchte alle Gläubigen ermutigen oder einen Zuspruch sprechen und sagen, euch sind alle Sünden vergeben. Warum schreibt er sowas? Es kann sein, dass durch die Irrlehrer, die damals in der Gemeinde waren, die sich besonders für geistlich hielten und meinten, die sind ohne Sünde, dass sie so perfekt sind, dass sie eine so eine Gemeinschaft mit Gott haben, dass alle anderen Gläubigen vielleicht gar nicht mitkommen. Ja? Und sie sehen sich, dass vielleicht Gott, wenn sie gesündigt haben, Gott ihnen nicht vergibt, dass Gott ihnen vielleicht sie abscheut oder sie nicht mehr haben möchte, haben sie bestimmt Angst bekommen. Und Johannes sagt, nein, ich schreibe euch, weil euch die Sünden vergeben sind. Das heißt, Gott hat uns vergeben, nicht aufgrund unserer guten Leistung. Ja, ich bin brav und Gott vergibt mir. So vergibt man nicht. Gott vergibt, wenn er genau schaut, um seines Namens willen, das heißt um Jesu willen. Weil Jesus für uns das Heil vollbracht hat, weil Jesus für uns gestorben ist am Kreuz. Deswegen vergibt Gott jedem Menschen, der zu ihm kommt und erkennt, ich bin ein Sünder. Und Gott vergibt alle Sünden. Alle vergangenen Sünden, egal welche Sünde du begangen hast. Die zukünftige, die du jetzt tust, und die gegenwärtigen und die zukünftigen, vergibt Gott in Jesu, um Jesu willen. Und das ist wichtig für Johannes, einen Zuspruch zu sprechen, eine Ermutigung, dass sie wissen, ihnen sind alle Sünden vergeben. Das ist befreiend, das ist eine große Freude zu wissen, mir sind Sünden vergeben. Wie oft leben heute Menschen belastet mit Schuldgefühlen. Sie quälen sich. Aber dann hast du so einen Zuspruch, ich vergebe dir. Hast du schon Vergebung der Sünden erlebt? Dass du gewiss weißt, mir sind alle meine Sünden vergeben? Wenn du gläubig bist, wenn du vielleicht zweifelst, wenn du als Gläubiger zweifelst vielleicht, vielleicht bist du unsicher, ob Gott dir alles vergeben hat, kannst du hier wissen. Johannes sagt uns heute, euch sind alle Sünden vergeben. Das musst du wissen. Als Gläubiger ist es für dich eine Ermutigung, dass Gott alles vergeben hat. Der Prophet schreibt in einer Stelle, er sagt, ich habe eure Sünden im Meer weggeschmissen und ich werde sie nie mehr gedenken. Gott wird nicht sagen, wenn du einmal sündigst, dann sagt er zu dir, pass mal auf, du hast doch da einmal Sünde begangen. Gott macht sowas nicht. Wenn Gott uns vergibt, dann vergibt er uns alles. Und das müssen wir wissen. Deswegen schreibt Johannes hier an alle Gläubigen, und das ist eine wunderbare Nachricht, eine wunderbarer Trost für alle Gläubigen. Euch sind alle Sünden vergeben, um Jesu willen, meine Geschwister, um Jesu willen. Es gibt aus Gottes Perspektive, das müssen wir verstehen, nur zwei Familien. Einmal die Familie Gottes und einmal die Familie vom Satan. Und alle Menschen, die Gott nicht kennen, die gegen ihn sind, die gehören zu Kindern des Zorns, wird die Bibel genannt. Die Kinder des Zorns. Und automatisch ist der Teufel ihr Vater. Jesus selber sagt in Johannes Kapitel 8, Vers 44, dass er zu den jüdischen Menschen gesprochen hat, die sich auf ihre, sagen wir, Abstammung basierten als Juden und sagten, Abraham ist unser Vater. Wie sagst du, wir sollten frei sein? Er sagt, wer Sünde tut, der ist der Sündeknecht. Und dann sagt er, ihr seid Teufelssöhne, weil ihr dem Teufel seinen Willen tut. Wenn ihr Abrahams Kinder wäret, würdet ihr an mich glauben. Aber weil ihr nicht glaubt, seid ihr nicht von mir und gehört nicht zu mir. Meine Schafe, sagt Jesus, sie kennen mich und sie folgen mir. Das heißt, es gibt nur Gottes Familie oder Teufelsfamilie. Und Menschen, die zu Jesus Christus kommen, erkennen ihre Sünden, Gott vergibt und nimmt sie in ihre Familie, in seine Familie. Und so gehören diese Menschen zu Gottes Familie. Und zu diesen Menschen, sagt Johannes, euch sind Sünden vergeben. Du kannst es wissen, wenn du als Gläubiger bist, dass dir alle Sünden vergeben sind. Das ist ein Grund zur Freude. Du kannst dich freuen. Wenn du als gläubiger Mensch bist, du kannst dich freuen, dass Gott dir alles vergeben hat. Und dann spricht Johannes, anfängt zu jedem einzelnen Gläubigen zu sprechen, der in verschiedenen geistlichen Stufen steht. Er beginnt mit Kindern. Erstens die Kinder. Kannst du weiter? Weiter. Er beginnt mit Kindern. Ich werde jetzt so in stufenweise einzelne Gruppen betrachtet. Ja, lass uns mal jetzt anschauen, die Kinder. Wir wollen ein bisschen ihre Charakteristik anschauen. Was charakterisiert einen Kind? Guck mal genau, er sagt, ich schreibe euch Kinder. Aber jetzt gebraucht er ein anderes Begriff. Nicht Technia für allgemein wiedergeborene Gläubigen. Er gebraucht das Wort Technia im Vers 12 und jetzt gebraucht er in Vers 14 den Begriff Paideia. Das griechische Wort Paideia bedeutet wie Kind, Kleinkind oder Baby. Also nicht ein Neugeborener, der jetzt vor kurzem geboren ist. Ja? Wir haben hier eine Schwester, sie ist in einem Zustand, dass bald ein Kind kommt. Dieses Kind wird neugeboren genannt. Aber es gibt dann später Kleinkinder, die sind 2 Jahre, 3 Jahre, sind nicht mehr Babys, sondern Kleinkinder, ja? Sind schon ein bisschen gewachsen. Ja? Und so schreibt Johannes zu dieser Kategorie von Gläubigen. Das sind Menschen, die vor kurzem zum Glauben gekommen sind. Ja? Paideia, das heißt die, die Kleinkinder sind, Babys. Er meint diesmal nicht alle Wiedergeborenen, sondern speziell diese Gruppe, die vor kurzem zum Glauben gekommen sind. Und das ist genau für dich heute auch. Wenn du heute ein Gläubiger bist, der vor kurzem zum Glauben gekommen bist, dann musst du das für dich nehmen, was hier geschrieben steht. Das heißt, Johannes will ihre Charakteristik zeigen. Diese Kinder, sie kennen den Vater. Das ist interessant. Die Kinder kennen den Vater. Ich schreibe euch Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ein sehr gewaltiger Satz. Das bedeutet, der Kleinste im Reiche Gottes, in der Familie Gottes, der Kleinste, der frisch zum Glauben gekommen ist, er kennt den Vater. Die Welt, die Menschen, die in der Welt leben, die ohne Gott sind, sie kennen Gott nicht als Vater. Aber der Kleinste im Reiche Gottes, ein wiedergeborener Gläubiger, er kennt den Vater, er gehört zur Familie und er kennt seinen Vater. Natürlich, jeder von uns, der Kinder hat, ich habe schon gesehen, ihr habt Familien hier, die kleine Kinder haben und ich denke, ihr stimmt mir zu, das ist so, dass man weiß, dass die Kinder nicht alles wissen. Auch hier das gleiche Beispiel. Habt ihr gesehen? Robert fragt ihn, wer alt bist du? Er weiß selber das noch nicht. Ist doch normal. Er ist ein kleines Kind. Er kann das noch nicht wissen. Deswegen muss Oma ihm zeigen, du bist 6 oder 7. Ja? Es ist ganz normal. Man kann nicht von einem Kind erwarten, dass er alles wissen muss. Aber was er weiß, hundertprozentig, das ist, wer seine Eltern sind. Das ist ihm schon bei der Geburt reingelegt. Er weiß, wer seine Eltern sind. Das musst du ihm nicht erklären. Wir wissen ganz genau, ja, zuerst nimmt das der Oma das Kind, lalalala, dann kommt der Onkel, ja, mit dem Kind in den Armen, dann kommt der, was ist das, Tante, ja, und jeder hält ihn in der Hand. Und in seinem Gedanken weiß er ganz genau, das ist nicht meine Mama, das ist nicht mein Papa. Dann will er sofort zur Mama, wenn er Probleme hat oder wenn er Hunger hat, ne, sofort zur Mama. Warum? Weil er ganz genau weiß, das sind meine Eltern. Ey, das sind meine Eltern. Und so zieht er sich sofort nach Mama, nach Papa. Das ist, hat Gott so reingemacht, weil er geboren ist von dieser Mutter. Von dem Vater, als Zeuge. Und so ist es wichtig zu verstehen, dass die Kinder, die Gläubigen, die frisch zum Glauben gekommen sind, sie kennen den Vater, sie haben dieses inneres Bewusstsein, Gott ist mein Vater. Natürlich müssen sie noch vieles lernen, das ist klar, sie müssen zur Schule gehen, sie müssen viel noch Informationen sammeln in der Schule, sie müssen lernen schreiben, lesen, reden und so weiter. Das ist ganz natürlicher biologischer Prozess, auch im Geistlichen, ja. Aber zuerst wissen die Kinder, wer ihre Eltern sind. Sie wissen, dass sie Leben haben. Und sie kennen ihre Eltern. Bei den geistlichen Kindern ist es genauso. Sie wissen erst die elementarsten Dinge. Ihr wichtigstes Wissen besteht, dass sie Vergebung der Sünden haben durch Jesus Christus und dass sie ihre Beziehung zu Gott haben. Und Gott ist ihr Vater. Das heißt, da ändert sich die Beziehung. Für Menschen, die Gott nicht kennen, ist Gott entweder nur ein Gott oder vielleicht gar kein Gott, wenn man Atheist ist. Aber der Mensch, der sich bekehrt zu Jesus, da wendet sich oder verändert sich auf einmal die Beziehung. Auf einmal wird Gott nicht mehr irgendein Gott, auf einmal wird Gott als Vater erkannt. Das ist was anderes. Da wechselt sich die Beziehung. Nicht nur Gott, irgendein Gott, sondern Vater. Vater. Und das ist das für ein Kind wichtig. Er weiß den Weg. Er hat diesen Weg gefunden zur Kindschaft. Er ist, hat sich bekehrt. Er hat erkannt, er ist ein Sünder. Er braucht Vergebung. Und er kam zu Jesus. Jesus hat alles vergeben, nahm ihn in seine Familie. Und jetzt kennt er Gott als Vater. Und das ist wunderbar. Das ist ein wunderbarer Trost für alle, die Gott als Vater kennen. Gott als Vater zu kennen, das ist was Wunderbares. Vorher, bevor er sich noch nicht bekehrt hat. Jeder Mensch steht unter Furcht. Wisst ihr warum? Weil er ganz genau weiß, er muss sich verantworten vor Gott, über seine Sünden. Jeder Mensch wird eines Tages vor Gott stehen und Rechenschaft geben, was er getan hat. Und die ganze Zeit verfolgt diese Menschen die Furcht, Angst, Rechenschaft abzugeben, zu sterben. Aber wenn er sich bekehrt, da verändert sich auf einmal die Beziehung, da verändert sich was. Nicht mehr Furcht, nicht mehr Angst, sondern Freude. Die Freude, wovon Robert heute gelesen hat. Freut euch alle Zeit in dem Herrn. Das ist diese Freude, die ein kleines Kind hat. Er freut sich, dass er Eltern hat. Er läuft sofort dahin zu Eltern, wenn er Probleme hat, wenn er sich wehgetan hat, wenn er Aua hat. Er kommt zu Eltern. Er muss nicht Angst haben vor Papa und Mama. Nur dann, wenn er natürlich was Schlechtes gemacht hat. Da hat er sofort schlechtes Gewissen. Da wird die Beziehung ein bisschen gestört. Aber wenn er sagt, Papa, vergib mir, Papa, ich habe das und das gemacht, bitte vergib mir. Der Vater vergibt sofort, da ist wieder alles okay. Aber ein ungläubiger Mensch, der lebt immer in ständiger Angst. Weil Gott ist für ihn so weit und hat immer Angst, immer Angst. Aber da kommt Gott durch Jesus und sagt, komm, ich vergebe dir. Nimm meine Hand. Ich möchte dich zu meiner Familie machen. Und dann nimmt er dieses Geschenk an, der Vergebung, und wird Kind Gottes. Und er hat Gott als Vater. Guck mal, was Apostel Paulus uns in Römerbrief schreibt. Römer, Kapitel 8, Verse 15, ihr habt Verse hier, bitte auch eure Bibel aufschlagen, ja, schlag mal auf. Da sehen wir diese Veränderung in einem Menschen, der Jesus als persönlichen Erretter annimmt. Da verändert sich die Beziehung. Guck mal, was dieser Vers sagt. Ein sehr, sehr wichtiger Vers. Den müsst ihr anschauen. Römer 8, 15 bis 16. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet. Ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Ein wunderbarer Vers. Lasst euch durch den Herz durchgehen. Wir haben nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass wir uns fürchten müssen. Was heißt das? Ein knechtischer Geist bedeutet, es gibt einen Unterschied zwischen Knecht und Sohn. Damals gab es so, dass in einer großen Familie lebten Kinder im Haus und es gab, wenn die Familie reich war, gab es Knechte. Sie müssten dienen, arbeiten, ja, für den Herrn. Und dieser Knecht erlebte in ständiger Angst, weil ein Knecht hat keine Freiheit. Er muss für seinen Herrn arbeiten. Und wenn der Herr in einem schlechten Zustand war oder schlechte Laune, wenn er was gesehen hat, es passt was nicht, er konnte den Knecht schlagen. Und der Knecht war immer in Angst, immer in Angst, immer in Angst. Ein Sohn in der Familie hat keine Angst. Das ist sein Vater. Deswegen ruft er zu ihm Vater. Nicht Herr, sondern Vater. Und so sagt Paulus hier auch, Gläubige haben nicht einen knechtischen Geist empfangen von Gott, als sie sich bekehrt haben, sondern einen Geist der Kindschaft. Und durch diesen Geist rufen wir zu Gott, das heißt, wir beten als Vater. Wisst ihr, wie für mich es tröstend ist, wenn ich in Angst bin, wenn ich vielleicht vor Herausforderung stehe oder wenn ich welche Entscheidungen treffen muss. Für mich ist das größte Trost, ich sage euch wirklich, wenn ich meine Knie beuge oder wenn ich stehe oder wenn ich sitze, egal wo ich bin, wo ich sage, lieber Vater, das ist so ein Trost. Weil du wendest dich zu Gott, zu Vater und sagst, Vater, du weißt alles über mich. Du weißt alles, wo ich stehe. Du weißt alles, wo ich bin. Du weißt, was mich bewegt. Das ist so ein Trost, dann überfällt dich so ein Friede, weil du weißt, Gott ist dein Vater. Gott liebt dich und Gott kümmert sich um dich. Das ist wichtig. Darum sagt Johannes, weil ihr den Vater erkannt habt. Ihr kennt den Vater als Babys, als kleine Kinder. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Diese Geschichte verdeutlicht diese Beziehung zum Vater. Der große Evangelist, ihr habt bestimmt schon vielleicht gehört, Moody, ja, das ist so im 18. Jahrhundert, gab es große Erweckungsprediger, Evangelisten, so Spurgeon, Wesley, Moody. Sie haben in diesem 19. Jahrhundert gelebt, nicht 18, so 18 noch was, aber das ist schon 19. Jahrhundert. Und dieser Moody, Evangelist, erzählt eine Geschichte. Er ging mit einem Freund, in so einem Schrebergarten, ja, kennt ihr diese Schrebergarten, ja. Er ging spazieren und da hat er zwei Jungs gesehen. Da hat er zu dem Freund gesagt, pass mal auf. Hat er die Jungs gerufen, komm mal bitte her, so kleine Kinder, so 5, 6 Jahre. Da hat er gesagt zu einem Kind, hat er so ihn auf die Arme genommen, sagt er, stell dich bitte auf das Gartentor. Hat er sich hingestellt und er hat so ein paar Schritte zurückgegangen und sagt, spring. Und das Kind, ohne zu überlegen, sofort gesprungen. Ja, und der Mann hat ihn einfach geschnappt, so also umarmt mit den Händen. Da hat er den zweiten hingestellt und sagt, spring! Und der unsicher, ängstlich, er weiß nicht, Da hat er gefragt, weißt du den Unterschied zwischen den beiden? Dann sagt er, der eine ist mein Sohn und der andere ist mir fremd. Versteht ihr? Genau so ist die Beziehung. Ein Kind, der springt, ohne zu überlegen, er ist mein Vater. Er ist mein Vater. Er nimmt mich auf, wenn ich springe. Er wird nicht einfach meine, so zulassen, dass ich ihm runterfalle. Er wird mich aufnehmen. Genau das ist, was Johannes sagt. Ihr kennt den Vater. Ihr weißt, dass der Vater sich um euch kümmert. Und ihr dürft kindlich sein. Ihr müsst nicht vieles verstehen. Vielleicht versteht ihr auch aus der Bibel nicht viel, wenn ihr frisch zum Glauben gekommen seid. Vielleicht wisst ihr nicht alles, was hier geschrieben steht. Aber was ihr wisst, und das müsst ihr wissen, dass Gott euer Vater ist und ihr dürft wie Kinder sein. Und Gott erwartet von euch, dass ihr kindlich zu ihm kommt, dass ihr nicht Angst haben müsst, wenn ihr auch gesündigt habt, wenn ihr Fehler begangen habt. Kommt zu ihm, erkennt das, bereut das und Gott vergibt euch immer wieder, weil er euch liebt. Du darfst kindlich sein. Und so möchte ich alle Kinder Gottes, die hier sind, aufrufen und sagen, ihr dürft wachsen. Und ihr müsst noch nicht alles können oder wissen. Aber euer himmlischer Vater weiß und er denkt an eure Zukunft. Er möchte, dass ihr euch entwickelt, so wie jedes Eltern. Es ist schön, Kinder zu haben. Es ist wunderbar zu wissen, das Kind ist da. Aber Eltern wollen auch, dass das Kind auch sich biologisch entwickelt, psychisch entwickelt, dass er zu einem erwachsenen Kind wird. Deswegen, zweiter Gedanke, Kinder müssen auch wachsen. Kinder müssen nicht Kinder bleiben, sie müssen wachsen. Und das ist auch wichtig hier, sie müssen sich entwickeln. Sie müssen zu Jugendlichen heranwachsen. Wenn ich zum Beispiel einen 14-jährigen Sohn habe, auf einmal verhält er sich wie ein Vierjähriger, benimmt sich wie ein Vierjähriger, dann muss doch bei mir irgendwas sowas klingeln im Kopf. Ne? Irgendwas stimmt mit meinem Kind nicht. Warum entwickelt er sich nicht? Warum benimmt er sich wie ein Vierjähriger, obwohl er 14 Jahre schon ist? Deswegen sagt Apostel Paulus in 1. Korinther 13, Vers 11, 1. Korinther 13, 11, als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte ich wie ein Kind und urteilte ich wie ein Kind. Aber als ich ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Das ist ganz normal. Ja, das muss passieren, dass wir die Kindlichkeit ablegen. Die Kindlichkeit muss weggehen. Das heißt, diese Unverständlichkeit, ja, weil wir in einem Prozess uns befinden. Wir müssen wachsen. Wir müssen wachsen. Wir sollen wachsen. Es ist sehr erschreckend und krankhaft, wenn Christen wie Kleinkinder bleiben. Wenn Christen wie Kleinkinder bleiben, es ist erschreckend, anstatt geistig zu wachsen. Im Hebräerbrief, Kapitel 5, Vers 12, schreibt uns Apostel Paulus Folgendes. Hebräer 5, Vers 12. Und ihr, die ihr längst Lehrer seid, solltet, habt es wieder nötig, dass man euch die Anfangsgründe der göttlichen Worte lehre und dass man euch Milch gebe und nicht feste Speise. Ja, Kinder brauchen immer Milch. Entweder Brust von der Mutter oder später diese Milch. Ja. Es gibt, da kann man es auch kaufen, mischen, so ein Zeug, wo du mischen kannst und dann kommt es auch Milch, wenn die Mutter eine Verstopfung hat oder das Milch nicht mehr da ist. Auf jeden Fall, Kinder brauchen Milch. Aber ein Erwachsener braucht feste Speise. Und so ist es auch wichtig, dass die Kinder oder Menschen, die schon lange gläubig sind, dass sie feste Speise nehmen. Es ist erschreckend, wenn Gläubige schon 6, 7, 8, 9, 10 Jahre gläubig sind, aber immer noch Milch brauchen. Sie müssen schon längst selbst erwachsen werden und andere unterrichten, andere beibringen. Aber auf einmal siehst du, dass man immer wieder Anfangsgründe, nochmal alles von neu erklären muss, nochmal neu, alles vom Anfang. Das ist erschreckend, das ist krankhaft, wenn in eine geistliche Familie, in die Gemeinde sowas passiert. Deswegen müssen wir die Frage stellen, was heißt eigentlich geistlich sein? Ich habe euch einen Satz geschrieben auf der Leiwa, damit ihr versteht oder dass wir verstehen, was bedeutet geistlich eigentlich. Geistlichkeit heißt, geistlich werden und reif werden heißt, das Evangelium und seine Wahrheiten gründlich lernen und ganz konkret anwenden, also das Gelehrte durch die Kraft des Heiligen Geistes umsetzen. Das ist Geistlichkeit. Wenn ich die Heilige Schrift lerne, und dann bitte Gott, dass er mir hilft, das, was ich jetzt gelesen habe, gelernt habe, umzusetzen. Ich erkläre euch ein Beispiel aus meinem eigenen Leben. Ich war damals, weiß ich, 3, 4 Jahre schon gläubig. Ich habe morgens meine Bibel gelesen, bevor ich zur Arbeit gegangen bin. Ich habe gelesen aus dem Titus, Kapitel 3, wo Apostel Paulus erklärt, wie als Christ man sich in der Welt benehmen muss. Und da steht, dass man sanftmütig sein muss gegen alle Menschen, geduldig gegen alle Menschen. Und so bin ich zur Arbeit gegangen, also geduldig und sanftmütig. Ja? Das habe ich gehört. Ich komme zur Arbeit und auf einmal, ich war Verkäufer damals bei Firma Bode in Kamen, habe dann Sachen verkauft und da kam ein Kunde und wollte eine Zündkerze für den Rasenmäher. Ja, Zündkerze für einen Rasenmäher kaufen. Und hat mich gefragt, haben wir sowas? Ich habe zu ihm gesagt, das haben wir nicht. Weil er schon ein älterer Kunde war, schon Gastkunde. Er sagt, so mit grobem Ton, was? Das kann doch nicht wahr sein, dass ihr keine Zündkerze habt. Ich bin schon lange hier Kunde, bis jetzt habe ich alles bekommen. Das kann nicht wahr sein, zeigen Sie mir. Und das war so ein Regal mit mehreren Kerzen. Bei mir ist schon natürlich innen drin ein bisschen schon gekocht, ne, so ein bisschen. Zeigen Sie mir. Ich alles raus, alle Kerzen rausgeholt, ihm gezeigt. Er so, ja, okay, das stimmt, ist weggegangen. Aber in diesem Moment, wo bei mir alles so kochte, der Heilige Geist hat mich erinnert an diesen Vers, was ich gelesen habe. Ja, der Heilige Geist erinnert euch an das, was ich euch gesagt habe, sagt Jesus. Der Heilige Geist erinnert uns, das Wort Gottes. Und gut, dass ich dieses Wort, dass der Heilige Geist mir dieses Wort gegeben hat, dass ich in diesem Moment ruhig sein konnte, sanftmütig, geduldig. Geduldig mein Regal ausräumen konnte, ja, ihm geduldig zeigen konnte. Hätte ich die Bibel nicht gelesen, vielleicht hätte ich sie auch gelesen, aber wenn ich Oberfläche nicht nur gelesen habe, Oberfläche, einfach aus Gesetzlichkeit, ja, aus Gesetzlichkeit. Einfach Bibel lesen, damit Gott zufrieden ist. Gelesen. Gut, Gott ist zufrieden, ich habe Bibel gelesen und gegangen. Sowas nicht. Sondern wenn ich die Bibel lese und will sie anwenden, ich möchte genau das, was ich lese, in meinem praktischen Leben, wo ich bin, auf der Arbeit, zu Hause, in der Schule, das anwenden, das ist Geistlichkeit. Und so wirst du reifen, so wirst du überwinden, wie ich überwunden habe mit Gottes Hilfe, dass ich nicht ausgerastet bin oder ihm was gesagt habe dem Kunden. Sonst wäre ich rausgeflogen, der Chef konnte mich kündigen. Und so gibt es auch in unserem Leben alltägliche Situationen. Aber wichtig ist geistlich reifen, das Evangelium und ihre Wahrheiten gründlich lernen. Das heißt gründlich, nicht oberflächlich. Ja? Einfach nur lesen, hab Sache Gottes zufrieden, ich habe es gemacht. Nein, gründlich. Gründlich studieren, gründlich forschen. Und dann anwenden. Das ist geistlich wachsen. Zum Beispiel, wer bei jeder Gelegenheit ausrastet, ungeduldig wird und seine Frust ablässt, der hat von Wesen Christi noch vieles nicht begriffen. Von Wesen Jesu hat er noch nicht begriffen. Also, ich möchte nochmal sagen, Kinder dürfen Kinder sein, aber Kinder sollen auch wachsen und Jugendliche werden, junge Männer werden. Zweitens, junge Männer. Vers 14 sagt Johannes, euch Jugendliche habe ich geschrieben, oder junge Männer, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Auch mit Jugendlichen meint bestimmt Johannes nicht eine Gruppe von Jugendlichen. Er meint Christen, die schon ein bisschen länger gläubig sind, die schon gewachsen sind, die nicht mehr Kleinkinder sind, sondern die herausgewachsen sind aus diesem Zustand des Kindes. Das sind schon junge Männer. Und wie wir wissen, dass ein Kind bei biologischem Prozess, ein Kind kommt zu einer Pubertätzeit, ist bekannt. Die Psychologen sagen, dass die Pubertätzeit eine sehr, sehr schwierige Zeit ist für ein Kind. Es ist eine Zeit, wo sein Körper fängt an zu wachsen. Und es kommen viele Dinge auf ihn zu, wo er in der Kindheit nicht kannte. Das nennt man Sturm- und Drangzeit. Einige Psychologen vergleichen das mit einem Vulkanausbruch, ja, wo viele Gefühle kommen hoch, wo er früher nicht kannte. Ja, sexuelle Neigungen, er verliebt sich, er sucht anderen Geschlecht. Ja? In der Kindheit nicht, er sagt, wenn er sieht, dass jemand sich küsst, ne? Weil für ihn das, er kennt das nicht. Aber wenn er erwachsener wird, langsam der Körper, kommen vielleicht schon Glieder wachsen bei Frauen, der anderen Männer und so weiter. Auf einmal hat er Sehnsucht nach anderem Geschlecht. Ja? Das ist ein biologisches Wachstum, ein Prozess. Und genauso ist geistlich. Wenn du als Gläubiger sich bekehrst, es ist schön, Gott als Vater zu haben, du freust dich, keine Sorgen, ja, dich zieht er sofort zum Vater, wenn du Schwierigkeiten hast. Und wenn du ein bisschen gewachsen bist als Gläubiger, du merkst auf einmal, dass der christliche Glaube oder der christliche Weg kann sehr beschwerlich sein, sehr schwierig sein. Auf einmal merkst du, so ist es nicht einfach, Christ zu sein. Du bekommst Probleme auf einmal, der Teufel greift dich an, der Böse versucht dich zur Sünde zu locken. Und auf einmal du merkst, dass der Weg gar nicht so leicht ist. Es ist schwierig. Da kommen Prüfungen, Versuchungen. Manchmal stolpern, fällt man runter. Und das ist genau das, was Johannes sagt, dass die Gläubigen, die schon junge Männer sind, die gewachsen sind, aber eine Eigenschaft sagt er, dass sie den Bösen überwunden haben. Das ist schon mal eine wichtige Eigenschaft. Sie haben den Bösen überwunden, weil sie schon an Jesus glauben und ihm vertrauen. Das ist schon eine große Überwindung. In Kapitel 5 sagt Johannes, schlag mal Kapitel 5, da steht da geschrieben, dass wir schon die Welt überwunden haben, weil wir an Jesus glauben. 1. Johannes 5, ich lese ab Vers 4. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Ja? Das heißt, dass der Glaube von diesen jungen Männern ist stark gewesen, dass sie in diese Versuchungen, Prüfungen, sogar von den Irrlehrern, die vielleicht über Jesus falsch gepredigt haben, falsch gelehrt haben, dass sie trotzdem diesen Glauben hatten an Jesus und vertraut haben. Weil der Teufel versucht heute gläubige Menschen. Was ist sein Ziel der Versuchung? Er möchte uns von Gott wegbringen. Er möchte, dass du aufhörst, an Gott zu glauben. Er möchte, dass du zweifelst an Gott. Das ist sein Ziel des Teufels. Er möchte, dass du nicht an Gott klammerst, dass du aufhörst. Denken Sie an Hiob. Als Gott Hiob prüfte, als Gott zulass, dass der Satan Hiob versuchte. Interessant ist, dass sogar von Menschen wurde er versucht. Die Frau kommt zu ihm und sagt, als sie gesehen hat, dass er leidet, als sie sah, dass er in so einem Zustand sagt, lass dich doch von Gott ab. Lass dich von Gott ab. Was sagt Hiob? Nein, ich kann nicht. Wenn Gott uns Gutes gibt, warum sollen wir das Schlechte von ihm nicht empfangen? Ihr seht auch in diesem Beispiel, dass der Satan sein Ziel ist, uns von Gott zu trennen. Du musst aufhören, Gott zu glauben. Gott ist böse. Guck mal, er hat dir das und das zugelassen. Würde er das machen, wenn er ein guter Gott wäre? Und so kommt Zweifel bei dir. So zweifelst du vielleicht an Gott. Du zweifelst an seine Liebe zu dir. Und genau das will Johannes hier den Gläubigen sagen. Erstens, sie haben schon überwunden, weil das Wort Gottes in ihnen ist. Das Wort Gottes in dir ist. Und das ist wichtiger Gedanke. Wenn du das Wort Gottes lernst, liebst, dann gibt Gott auch dir die Kraft, den Bösen zu überwinden. Wenn du wenig Zeit mit der Bibel verbringst, wenn du wenig Zeit in der Gemeinschaft mit Gott bist, bist du schnell anfällig. Du bist schwach. Du kannst nicht widerstehen. Der Teufel packt dich und du fällst runter. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen, dass das Wort Gottes eine große Rolle spielt. Deswegen sagt Johannes, ihr seid stark und das Wort Gottes in euch bleibt. Deswegen habe ich gesagt, wie wichtig ist das Wort Gottes gründlich studieren. Gründlich. Bitte lest eure Bibel nicht, damit ihr Gott gefällt, das ihr gelesen habt. Das ist nicht das Ziel des Lesens der Bibel. Niemals sollen wir die Bibel lesen, um Gott zu beweisen oder zu zeigen, Herr, ich habe heute meine Bibel gelesen. Ich habe einen Strich gemacht. Heute habe ich Bibel gelesen. Nein. Die Bibel lesen müssen wir, damit wir Gottes Gedanken verstehen, Gottes Prinzipien verstehen, uns verstehen, wo wir stehen selber, überprüfen unser eigenes Herz, ja, und das anwenden. Das ist wichtig. Das Wort Gottes muss in uns sein, nicht im Kopf nur. Man kann vieles wissen. Aber wenn man das nicht anwendet, dann kann man auch nicht viel lernen. Auf jeden Fall wichtig ist, dass wir verstehen, dass der Satan uns zum Fall bringen möchte. Und er benutzt seine Strategie, seine Taktik. Und die ist sehr, sehr gefährlich. Die müssen wir kennen. Schlag mal auf in 1. Thessalonicher Brief. 1. Thessalonicher. Ist jetzt nicht auf der Leinwand. Da müsst ihr so aufschreiben, wenn jemand die mitschreibt. 1. Thessalonicher, das war eine junge Gemeinde. Apostel Paulus hat sie gegründet bei seiner Missionsreise. Die Gemeinde kam zum Glauben, aber da gab es Verfolgung. Christen wurden verfolgt, weil Satan einige Menschen anhetzte, die Gläubigen zu verfolgen. Und er schreibt in Kapitel 3, 1. Thessalonicher 3, Paulus war besorgt um diese Gläubigen, besorgt. Er sandte Timotheus, weil Paulus musste selbst von dieser Stadt fliehen, aus Thessalonich. Er kam nach Athen und von dieser Stadt Athen hat er dann Timotheus gesandt, um rauszufinden, wie geht es diesen Gläubigen, ob sie im Glauben geblieben sind oder nicht. Und er schreibt folgendes, 1. Thessalonicher 3, Vers 1. Deshalb, da wir es nicht länger aushalten konnten, beschlossen wir allerlei in Athen zurückzubleiben und wir sandten Timotheus, unseren Bruder und Mitarbeiter Gottes, in dem Evangelium des Christus, um euch zu befestigen und zu trösten eures Glaubens wegen, dass niemand wankend werde in diese Bedrangzeit, dass niemand wankend, ja, dass er unstabil ist. Denn ihr selbst wisst, dass wir dazu bestimmt sind, dass wir leiden, dass wir durch Drangzeit gehen müssen. Darum, da auch ich es nicht länger aushalten konnte, sandte ich, um euren Glauben zu erfahren, ob nicht der Versucher euch versucht habe und unsere Arbeit vergeblich gewesen wäre. Der Versucher versucht, uns vom Glauben wegzubringen. Das ist der Versucher. Das musst du wissen. Denken Sie an Jesus und Satan, sein Gespräch. Als Satan zu Jesus kam, da sagt später Jesus zu Petrus, Satan bat mich, euch wie Weizen durch Sieb zu dreschen. Ja? Satan wollte zerstreuen die Jünger, er wollte, dass sie weggehen von Jesus. Er bat sogar Jesus. Und Jesus sagt, ich habe für dich gebetet, Petrus, dass dein Glaube nicht aufhört. Wenn du daran denkst, dass du, wenn du heute vom Gottesdienst weggehst, will Satan genau das erreichen. Er möchte dich am besten von Jesus wegbringen. Er schickt sogar manche Probleme dir auf den Weg. Er möchte, dass du aufhörst zu glauben. Das ist der Versucher. Sogar durch Bedrängnis, durch Menschen will er dich dazu bringen. Aber du musst stark sein. Und du wirst nur stark, wenn du das Wort Gottes in dir hast. Dann wirst du stark. Dann wirst du ihm widerstehen. Und deswegen gibt uns Apostel Paulus in Epheser Kapitel 6, Vers 12 die Waffenrüstung Gottes. Waffenrüstung. Es ist so, dass damals man Paulus, als er diesen Brief aus Gefangenschaft geschrieben hat, diesen Brief Epheser, hat er damals auch Soldaten beobachtet, ja? Die Wache, die damals hin und her gingen. Und er hat gesehen, wie sie gekleidet waren, diese römischen Soldaten. Ja? Mit Schild, mit Schwert, mit Helm, mit Brustpanzer. Und er hat das gesehen und hat einen geistlichen Gedanken daraus genommen. So müssen wir uns anziehen, mit dieser Waffenrüstung Gottes. Wir müssen uns bewaffnen. Und deswegen schreibt er hier, einige Waffenrüstungen, ja, das Wort Gottes, ihr habt hier zum Beispiel jetzt die Waffenrüstungen, Gürtel der Wahrheit, Panzer der Gerechtigkeit, Stiefel der guten Nachricht, Helm des Heils, Schwert des, das Wort Gottes und Schild des Glaubens. Das sind die Waffenrüstungen, die Apostel Paulus hier beschreibt. Die müssen wir anziehen, weil es geht um Kampf. Es geht um Kampf, es ist ein geistlicher Kampf. Deswegen müssen wir diese Waffenrüstungen anziehen. Und vor allem müssen wir das, wie gesagt, das Wort Gottes, das Schwert. Als ich in Bundeswehr war, hier in Deutschland, hat man uns immer wieder gesagt, dass es ist wichtig im Krieg, wenn man im Krieg sich befindet, dass man immer seine Waffe dabei hat. Das ist eine Verteidigung. Sogar wenn du schläfst, wenn du aufwachst, die Sirene hörst, ein Angriff, das erste Gedanke, was du haben musst, ist immer, wo ist meine Waffe? Sie muss immer dabei sein. Du musst sie sofort greifen. Nicht deine Schuhe anziehen, nicht deine Jacke, sofort die Waffe. Weil die Waffe ist eine Verteidigung. Wenn du keine Waffe hast im Krieg, bist du verloren. Dann wirst du erschossen. So ist auch hier das Wort Gottes und Schild. Das sind die Abwehren. Schild des Glaubens. Du musst Glauben haben. Hab Glauben an Gott. Hab Glauben an Jesus. Und einmal dieses Schwert. Den musst du verteidigen. Angriffe, wenn die Angriffe kommen, wenn Satan mit seinen Angriffen auf dich, dann musst du widerstehen. Deswegen nimm das Wort Gottes. Nicht so mit Satan kämpfen, ja, das ist nicht damit gemeint. Es ist vielmehr, dass wir in unserem Glauben, ja, es ist wichtig, das Wort Gottes zu kennen. Jesus wurde auch versucht vom Satan. Wer hat er besiegt, den Satan? Durch das Wort Gottes. Wie sagt Jesus immer? Es steht geschrieben. Satan kam sogar auch mit der Bibel. Sprich runter, steht geschrieben in der Bibel. Nichts wird passieren, Gott wird dich beschützen. Aber Jesus hat gesehen, dass der Satan das Wort Gottes verdreht. Er verdreht das Wort Gottes. Das war nicht die ganze Wahrheit. Wenn du auf allen deine Wege gehst, steht geschrieben, Satan hat das weggelassen. Wenn wir auf allen Wege Gottes gehen, ja, wird Gott uns beschützen. Aber nicht, wenn wir falschen Weg gehen. Gott wird uns nicht beschützen. So ist Satan. Er verdreht das Wort Gottes. Er nimmt was raus und nimmt nur die Hälfte des Verses und zitiert ihn. Deswegen musst du auch ganz gut deine Bibel kennen. Ganz, ganz gut. Deswegen ist es wichtig, besucht die Bibelstunden. Besucht alle Seminare, die bei euch in der Gemeinde sind. Weil es wichtig ist, dass ihr lernt das Wort Gottes. Nur so könnt ihr im Kampf gegen Satan siegen. Das Wort Gottes muss in euch bleiben, sagt Johannes. Satan hat zwei Dinge parat. Einmal ist es einmal, was er erreichen möchte, uns zum Fall zu bringen. Und dann noch mit Lügen uns zu belügen. Zum Beispiel, wenn du zum Beispiel was erlebt hast, was Negatives, dann kommt Satan mit einer Lüge und sagt, hat Gott dich wirklich lieb? Also wenn Gott dich lieb haben würde, dann würde das doch nicht zulassen, oder? Dass du jetzt leidest. Und dann kommen bei dir Zweifel, ob Gott dich wirklich lieb hat. Das ist eine Lüge. Er hat die ersten Menschen belogen, Adam und Eva. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr sterben werdet, wenn ihr von dieser Frucht esst? Und sie glaubten ihm. Und da kam der Sündenfall. Das heißt, Satan widerstehen wir, wenn wir fest uns an Jesus Christus klammern. An seine Gnade, an seine Liebe. In Offenbarung, Kapitel 12, Vers 10 und 11, da wird uns beschrieben von Menschen, die für Jesus gelitten haben. Johannes sieht die Märtyrer, Johannes sieht Menschen, die für Jesus gelitten haben und er schreibt ihnen Folgendes. Offenbarung 12, 10 bis 11. Denn der Verkläger unserer Brüder ist verworfen, der sie verklagt Tag und Nacht vor unserem Gott. Und sie haben ihn überwunden durch das Blut des Lammes. Verstehst du? Hörst du diese Worte, wie du Jesus, wie du Teufel überwinden kannst? Durch das Blut des Lammes. Wenn Satan dich anklagt, wenn du eine Sünde begangen hast, wenn du ungehorsam geworden bist und Satan beklagt dich, dein Gewissen plagt dich, dann überwinde Satan mit dem Blut des Jesus, das heißt mit dem Wort Gottes. Sag ihm, Jesus hat mir alles vergeben, Vers 12. Jesus hat mir alles vergeben. Glaube daran, halte fest daran, zweifle nicht. Wenn du zweifelst, wenn du anfängst zu zweifeln, dann bohrt Satan weiter in dir. Er will dich wirklich komplett niederschlagen, dass du aufhörst zu glauben. Deswegen halte dich fest. Das Wort Gottes muss bei dir sein. So wirst du überwinden, so wirst du stark sein. Und du wirst siegen. Und drittens, letztens spricht Johannes zu Vätern. Das ist noch eine andere Gruppe von Menschen. Das sind die gereiften Christen, die schon lange gläubig sind, gereift sind. Ja? Das zeichnet ihr als Väter aus, dass sie Reife haben, dass sie stabil sind. Ja? Stabil sind. Als nächstes schreibt Johannes an die Väter, das sind die, die geistlich gesehen in das Mannesalter vorgerückt sind. Er sagt, euch Väter habe ich geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Väter sollen bereits eine geistliche Reife haben. Das sind nicht mehr Kinder, nicht mehr so Jugendliche, sondern sind schon erwachsene, geistliche Christen. Sie haben einige Stadien hinter sich. Sie haben eine Reife, weil sie das Leben schon hinter sich haben, ja, viele Jahre hinter sich. Ja, als Christen, die haben gelebt, die haben verschiedene Zeiten durchgemacht, Versuchungen, Prüfungen, standhaft geblieben. Ja. Sie sind gereift. Ja. Das zeichnet einen alten Menschen aus. Er hat eine Reife. Eine Reife. Und sie kennen den, der von Anfang an ist. Was heißt das? Sie kennen den, der von Anfang an ist. Er bezieht sich auf Jesus Christus. Jetzt ist die Frage, haben die Kinder nicht den Vater erkannt? Da haben wir doch darüber gesprochen. Sie haben doch auch den Vater erkannt. Was ist denn was ist damit gemeint, der von Anfang an ist? Es heißt, dass sie Jesus Christus noch in seine tiefere Verständnis haben. Sie kennen Jesus nicht nur als einen Freund oder als einen Erlöser, so wie die Kinder, sondern sie kennen Jesus, der von Anfang an ist. Das heißt, in seine vollkommene Göttlichkeit. Ja, sie haben Jesus kennengelernt, nicht nur als einen Erlöser, der für sie gestorben ist. Das kennen die Kinder auch. Aber sie haben noch Jesus noch tiefer kennengelernt, tiefer, tiefer. Ja? Sie haben seine Allwissenheit kennengelernt. Sie haben seine Souveränität kennengelernt. Seine Allmacht kennengelernt. Das haben die tiefere Erkenntnis über Gott kennengelernt. Tiefere Erkenntnis. Dazu ruft uns die Bibel auf. Wachset in der Erkenntnis Gottes. Wir müssen Gott besser kennenlernen. Noch tiefer, damit unser Glaube fest wird. Dass wir nicht wanken, dass wir nicht irgendwie zweifeln, wenn der Satan uns anfängt zu prüfen oder zu versuchen. Dass wir wissen, Gott hat alles in seiner Hand. Wisst ihr, beispielsweise, ich habe auch erlebt, mein Sohn war krank. Fieber, 40 Fieber. Medikamente gegeben, klappt alles nicht. Alles beim Arzt gewesen, alles gegeben. Meine Frau in Besorgnis. Alex, was soll er machen, was soll er machen? Ich sage, Frau, ruhig. Wir haben einen starken Gott. Wir beten jetzt. Wir sagen, Herr Jesus, du siehst, unser Sohn ist krank. Wir beten zu dir, weil du die Krankheit heilen kannst. Weil du es machen kannst, dass ihm besser geht. Ich vertraue dir. Ich weiß nicht, was du machen wirst, aber wir wollen dir vertrauen. Du bist der allmächtige Gott. und so ruhig schlafen gegangen. Und nächsten Morgen geht es ihm besser. Das heißt, wir müssen nicht so verzweifeln, oh, was soll ich machen, oh, Panik machen. Wir müssen Vertrauen haben zu Gott. Wenn wir glauben, dass Gott alles in seiner Hand hat, glaubst du das? Dass Gott alles in seiner Hand hat, dass nichts geschieht ohne seinen Willen, dass nichts geschieht, ohne dass Gott es weiß und zulässt. Wenn wir dies haben, wenn wir das glauben, dann können wir ruhig sein. Deswegen, die Väter, die haben Gott in sein tieferes Wesen kennengelernt. Nicht nur Gott als einen barmherzigen, lieben Gott, sondern einen Gott, der souverän ist, der Herrscher ist, der allmächtige Gott ist, der allwissende Gott ist. Deswegen ist es wichtig, dass wir das vor Augen bekommen haben. Väter haben eine tiefere geistliche Reife. Dazu möchte uns Gott führen, dass wir tiefere geistliche Erkenntnis haben über Gott. Dafür müssen wir wachsen. Es steht sehr schlecht um eine Gemeinde, wenn sie keine Väter im Glauben haben. Es ist, wenn in der Gemeinde nur Jugendliche sind und Kinder im Glauben, es ist traurig, wenn in der Gemeinde keine Väter sind. Es müssen Menschen sein, die geistlich schon stabil sind, die als Vorbild sind, Vorbild im Glauben. Zum Beispiel 1. Korinther 4, Vers 15. Schlag mal auf, 1. Korinther 4, Vers 15 sagt Paulus Folgendes. Denn wenn ihr auch 10.000 Erzieher hättet in Christus, so habt ihr doch nicht viele Väter. So habt ihr nicht viele Väter. Erzieher gibt es viele. Aber Väter, Vorbilder, Fürsorger sind wenige. So ist das Ziel, dass die Gläubigen zu einer tieferen Erkenntnis des Sohnes Gottes führen. So schreibt Apostel Paulus in Epheser 4, Vers 13, Epheser 4, Vers 13, das ist unser Ziel, dass wir alle gelangen zu diesen Vätern, dass wir alle wachsen zu diesen Vätern. Epheser 4, Vers 13, bis wir alle, merkt euch das, bis wir alle Gläubigen, gelangen oder hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu vollendeten Mann, zum vollen Maße der Fülle Christi. So möchte Gott, dass wir wirklich wachsen zu einem vollkommenen Mann, zur vollen Fülle Christi. Warum ist es wichtig? Sagt uns der nächste Vers, Vers 14. Damit, das ist der Grund, warum müssen wir wachsen? Damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind eine Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch trügerisches Spiel der Menschen, mit der sie uns arglistig verführen. Ein Kind kann schnell verführbar sein. Kommt ein fremder Onkel mit einem Bonbon, komm mit, ich gebe dir diesen Bonbon. Das Kind geht mit und wird auf einmal verführt. Erwachsene kannst du 1000 Bonbons geben. Er sagt, geh weg von mir. Und so gibt es viele Gläubige, die sind Kinder, unmündig. Es gibt viele Lehren im Christentum. Viele kommen auch mit der Bibel und sagen, ja, wir sind auch gläubig. Auch die hier in der Gemeinde, wo Johannes geschrieben hat, das waren auch viele ihre Lehrer. Die haben gesagt, wir kennen Gott besser. Wir erkennen Gott so viel. Aber sie haben verführt. Von Jesus weg. Jesus ist nicht wichtig. Deswegen ist es wichtig, dass wir wachsen zum vollen Fülle Christi, dass wir Jesus besser kennenlernen, damit wir nicht mehr unmündig sind, nicht mehr wankend, umhergetrieben, hin und her. Darum ist es wichtig, dass man als Vater in der Gemeinde viele Menschen hat, gläubige Menschen, Väter. Ich habe gelesen von einer Schauspielerin in Amerika, man hat eine interessante Frage gestellt. Was ist los mit Amerika? Warum gehen so viele Familien zugrunde? Wisst ihr, was sie geantwortet hat? Die Väter sind nicht zu Hause. Das bedeutet, heute auch in Deutschland auch, in Deutschland ist jede zweite Ehe, habe ich gelesen, ist auseinander. Die Väter verschwinden, wollen ihre Verantwortung nicht wahrnehmen, lassen die Frau alleine mit Kindern. Wir haben so viele alleinerziehende Eltern, Frauen. Es ist traurig, ein Zustand, in dem sich unser Land befindet. Die Väter sind nicht zu Hause. Andererseits gibt es Väter, die sind zwar zu Hause, ja, aber die haben keine Zeit für ihre Kinder. Keine Zeit in der Erziehung der Kinder. Kinder brauchen Vorbilder. Aber sind Väter, die haben gar keine Minute für ihr Kind. Als ich das gelesen habe, habe ich gesagt, Alex, du musst was unternehmen. Du darfst nie so viel Zeit. Zwar habe ich Arbeit, ist richtig, ich muss zur Arbeit fahren, Geld verdienen. Ich muss meine Familie versorgen. Aber ich muss Zeit auch nehmen für meinen Sohn. Wo ich unterwegs einfach nur 10 Minuten spazieren gehen, würde auch schon reichen. Einfach mit ihm reden, hören, was er mir sagt aus der Schule, was er erlebt hat. Aufmerksam Ohr haben, um zu verstehen, was ihn bewegt. Damit ich ihn unterweisen kann, ihm helfen kann. Nehmt Zeit für eure Kinder. So ist auch in der Gemeinde. Wenn in der Gemeinde keine Väter sind im Glauben, keine stabile Christen, wie sollen sich die Jugendlichen im Glauben oder Kinder sich orientieren? Man braucht Vorbilder. Deswegen müssen wir alle wachsen, tiefere Erkenntnis haben über Jesus, über Gott, dass wir wirklich geistlich wachsen. Deswegen, nach einigen Jahren im Glauben an Jesus, sollten wir zu dieser Reife gelangen und Väter werden. Wir sollten. Wenn jemand schon 10, 20, 30 Jahre gläubig ist, aber du siehst an seinem Leben, dass er nicht viel gereift ist. Deswegen ist es unsere Aufgabe, unsere Verantwortung, jeder für sich, ich muss wachsen. Nimm das ernst in deinem Herz, dass wir wachsen. Wie man wachsen kann, wird uns auch in der Bibel erklärt. Haben wir schon darüber gesprochen. Das Wort Gottes anwenden, umsetzen, das Wort Gottes kennenlernen, gründlich und so weiter. Haben wir schon Hebräer Kapitel 5, Vers 12 gelesen. Die ihr längst schon Lehrer sein sollt, habt es immer noch nötig, dass man euch Milch gibt. Natürlich erwartet Gott von uns nicht Perfektionismus. Gott will nicht, dass wir in diesem Sinne so jetzt uns abackern, perfekt zu sein. Auch die Väter machen Fehler. Und das sage ich auch zu meinem Sohn. Papa macht auch Fehler. Als ich gerade zur Gemeinde, und da, im Auto habe ich mich aufgeregt. Und da habe ich zu ihm gesagt, nein, das war falsch, ich habe gesündigt vor Gott, ich habe Fehler gemacht. Das sage ich ihm auch immer wieder bewusst, weil Kinder denken, die Eltern sind so perfekt, ja? Die machen keine Fehler. Nein, auch Eltern machen viele Fehler, auch bei der Erziehung machen die viele Fehler, die sie bereuen. Deswegen ist wichtig, dass wir verstehen, Gott erwartet nicht Perfektionismus. Nein, aber er will, dass wir ehrlich sind und die Fehler zugeben und sie korrigieren und ändern. Väter und Mütter haben, was sie charakterisiert, das müssen wir merken, einen unerschütterlichen Glauben. Das heißt, ein Glaube, das man nicht einfach so schnell zum Wanken bringt, ja, sondern unerschütterlichen Glauben, fest im Glauben. Egal, was kommt auf ihr Leben, Schwierigkeit, Prüfungen. Sie wissen ganz genau, Gott hat alles in seiner Hand. Er hat mir geholfen, schon damals, damals und damals, und er wird mir auch heute noch helfen. Er wird mich nicht verlassen. Das ist ein unerschütterlicher Glaube. Und ich wünsche jedem von uns, zuerst mir, aber auch euch allen, dass wir zu diesen Vätern gelangen. Und so wird die Gemeinde auch stabil und wachsen, wenn viele Väter in der Gemeinde sind. Ich komme zum Schluss und möchte diese Predigt zubinden. Johannes ermutigt die Gemeinde, indem er jeden geistlichen Stand Beachtung schenkt. Die Kinder, die jungen Männer, die Väter. Und unterstreicht jeweils ihre Stärken. Die Kinder kennen den Vater, die Jugendlichen haben den Bösen überwunden, das Wort Gottes ist in ihnen. Und die Väter sind gereift, sie haben Gott von Anfang an kennengelernt. Er erweist sich damit als ein feinfügiger Seelsorger, der die Gemeinde aufbauen möchte und nicht gläubig in Zweifel reißt. Johannes möchte, bevor er zu dem Thema kommt, das werden wir am Februar darüber hören, über die Gefahr der Weltliebe, wo Johannes über die Liebe zur Welt spricht, sagt er ihnen, bevor er darüber spricht, sagt er ihnen, dass sie alles haben, alles, in sich selber, alles haben, um diese Welt zu überwinden, in der sie leben. Diese Welt, in der wir heute leben, ja, nicht einfach nur diese sichtbare Welt, Bäume, Tiere, ja, das ist auch Welt, aber diese geistliche Welt, wo der Teufel als Herrscher herrscht, mit seinen Dämonen, wo er Druck macht, wo er Menschen verführt durch verschiedene Methoden, durch Irrlehrer, durch verschiedene Philosophie und so weiter. Möchte Johannes, dass wir bewaffnet sind, stark sind, dass wir erkennen, wir haben alles. Gott hat uns alles gegeben, nur wir müssen das gebrauchen und nutzen. Wenn du als Kind bist, nutze die Möglichkeit, immer zu Gott zu laufen. Brauchst keine Angst haben. Wenn du Jugendlicher bist, gewachsen bist, nutze das Wort Gottes. Kämpfe damit. Wenn du Vater bist, dann bleib stark und ermutige die anderen. Das wünsche ich uns allen. Möge Gott uns wirklich helfen, dass wir als Gläubige diese Schritte machen. Und dass wir wachsen zu Jesus, wachsen zur Erkenntnis Gottes und dass wir Jesus besser kennenlernen und besser lieben lernen. Das ist Gottes Ziel mit jedem Gläubigen, zu einem vollkommenen Mann. Und du kannst dich heute selber überprüfen. Jeder für sich selber. Überprüfe, wo stehst du gerade. Wenn du heute diese Predigt gehört hast und du hast erkannt, oh, ich bin jetzt schon seit 6, 7 Jahren gläubig, aber ich merke, bei mir hat sich vieles nicht geändert. Dann ist es Zeit, dass du heute mal anpackst. Und wenn du ein Kind bist, das musst du ein Jugendlicher werden. Dann musst du arbeiten daran, dass du das Wort Gottes intensiver studierst. Wenn du merkst, du bist Jugendlicher, aber bist auch schon vielleicht 20 Jahre gläubig, aber bist immer noch Jugend, hast immer noch mit gleichen Problemen zu kämpfen, immer noch überwinden, dann ist es wichtig, dass du da auch vorwärts kommst, dass du zum Vater wächst. Wenn du schon Vater bist und bist schon lange gläubig, bist stabil und fest und du merkst, ja, bei mir ist alles eigentlich in Ordnung, ich wachse und ich liebe Jesus, dann ermutige die anderen. Sei Vater, sorge dich um andere. Ja, wenn du siehst, dass jemand zweifelt, komm zu ihm, rede mit ihm, ermutige ihn. Ja, das wünsche ich, dass jeder für sich überprüft, wo stehe ich heute. Dass wir alle wachsen. Gott segne uns dabei. Amen. Lass uns noch beten. Wenn ihr beten möchtet, könnt ihr auch beten. Ich schließe das dann mit Gebet.